ist mir eine herzliche Freude, wieder ein paar Stunden in eurer Mitte zu sein. Und wir wollen von dem Herrn einen großen, echten, bleibenden Segen erwarten. Dass er uns allen einen tieferen, klareren Einblick in sein Herz schenkt. Uns die Augen öffnet, dass wir die Vergänglichkeit der Welt, dass wir den Betrug der Sünde sehen und das Heil, das Wundergroße, das uns im Sohne Gottes angeboten wird. Ich lese 5 Verse aus Römer 3. 5 Verse. Und diese 5 Verse aus Römer 3, die geben uns einen solchen, wie soll ich sagen, logischen, folgerichtigen Einblick in unser Verlorensein und in unser Gerettetwerden. Und Gott gebe, dass es uns allen ins Herz und in den Denksinn hineingeht, in unseren Nous, nennt das die Bibel, unser Denksinn, der fähig ist, göttliche Dinge zu begreifen und zu ergreifen. Was ich euch heute Abend sagen werde, ist uns mehr oder weniger allen bekannt, aber wir können diese Fundamente gar nicht oft und klar genug immer wieder in ihrer Stabilität, in ihrer Tragkraft uns vor das geistige Auge stellen, dass wir darüber froh und glücklich und dankbar werden. Ich lese also zunächst 5 Verse aus Römer 3, und zwar den 22. bis zum 26. Vers, wo geschrieben steht, Gottes Gerechtigkeit durch Jesum Christum ist für oder gegen alle und auf alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied zwischen den Menschen, dass einer so verloren wie der andere, dass einer so wertlos wie der andere, und für Gott ist einer so wertvoll wie der andere. Ob Sklave und Bettler und Vagabund oder Fürst und Gelehrter und Koryphäe, in irgendeiner Beziehung. Ist hier kein Unterschied. Da ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Denn in unseren Herzen lebt ein tiefes Verlangen. Heraus aus dem Dreck der Sünde. Heraus aus der Sinnlosigkeit dieses Lebens. Heraus aus der Vergänglichkeit und dem Betrug und der Schwermut und der Angst und der Verzweiflung. Heraus und hinein in die Doxa, in die Herrlichkeit Gottes. Und die erreichen wir nicht. Nicht mit Alkohol und nicht mit Nikotin und nicht mit dem Sexus und nicht mit dem Sport und nicht mit der Kunst und nicht mit der Religiosität und Frömmigkeit. Da auch nicht. Da auch nicht. Wir erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes von uns aus. Wir können tun, was wir wollen. Wir erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt. Das heißt, gerecht gemacht von all unserer Ungerechtigkeit. Durch seine Gnade, durch den Loskauf oder die Erlösung, die in Christo Jesu ist, den Gott dargestellt hat zu einem Sühnedeckel oder einem Gnadenstuhl, zu einer Sühnung durch sein Blut am Kreuz, durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehens oder Hingehenlassens der vorherigen Sünden. Gott will all unsere Sünden tilgen, auslöschen, sodass sie nicht mehr da sind, sodass sie nicht existent werden. Das kann nur Gott. Das kann kein Psychologe und kein Psychoanalytiker. Das kann nicht die ganze Medizin und Theologie der Welt. Die können das nicht. Der lebendige Gott, der kann das. Der kann das. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei, und den rechtfertigt, der des Glaubens Jesu ist. Ich will nun versuchen, einiges darüber und dann vielleicht im zweiten Teil meiner Ausführungen noch ein paar Worte über das nächste Kapitel, Römer 4, euch zu sagen. Zunächst einmal einige klare Unterstreichungen dessen, was wir eben gelesen haben. Erstens, es ist kein Unterschied, ob wir Hochmütige oder Minderwertige sind. Ob wir sagen, ich kann alles, ich bin ein Motzkerl, mir kann keiner was weiß machen von dem frommen Schwindel. Oder ob wir sagen, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Ich bin verloren, für mich gibt es keine Rettung mehr. Das sind die beiden äußersten Extreme. Das eine ist die Hybris, Und das andere ist Schwermut. Hybris heißt schwer, heißt Überheblichkeit, Hochmut. Ja, braucht das nicht, braucht das nicht. So haben schon viele gesagt und sind elend zerbrochen. Ich habe an manchem Sterbebett gestanden, wo Menschen, die in der Hybris waren, im Hochmut, wo sie gezittert und gebannt haben, jetzt geht es in die andere Welt. Gibt es eine andere Welt? Ist mit dem Tod alles aus? Oder gibt es doch noch ein Fortleben? Gibt es eine Verantwortung? Gibt es einen Gott? Muss man sich vor dem verantworten? Dann bin ich verloren. Dann bin ich verloren. Ja, glückselig der Mensch, bei dem das jetzt schon durchbricht im Herzen. Den das jetzt schon packt, der sich schon jetzt damit auseinandersetzt. Glückselig. Also, das Erste ist, es ist hier kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt. Der eine viel und der andere wenig, aber das macht nichts aus. Wenn von einer Kette von 1000 Gliedern, wenn da 999 Glieder brechen, dann ist die Kette futsch, dann kann sich niemand dran hängen. Aber wenn ein Glied nur bricht von den 1000 Gliedern, ist dann die Kette auch kaputt? Kann man da auch absinken? Ja. Ob ein Glied bricht oder 999 Glieder. Ob du einmal gesündigt hast oder ob dein Leben eine ständige Sünde war, darauf kommt es nicht an. Sondern wir sind Verlorene, wir sind so wie wir sind, unfähig einzugehen. Wir erreichen nicht die Doxa, die Herrlichkeit Gottes. Unser Gewissen sagt uns, so wie du bist, kannst du in die andere Welt nicht eingehen. Du bist ein verlorener Mensch. Und all deine Entschuldigungen, die du hast vor dir selbst, und all deine getarnte Frechheit, ist in Wirklichkeit eine tiefe, tiefe Angst. Eine tiefe Angst. Ich könnte da einen Sack voll Geschichten jetzt erzählen. Ich will das nicht tun. Ich will nur so viel sagen. Es ist kein Unterschied. Niemand erreicht die Herrlichkeit Gottes. Alle haben sie gesündigt. Das ist das Erste, was wir lernen müssen. Und wer den Mut hat, wer so viel Charakter hat, so viel Liebe zur Wahrheit und sagt, jawohl, es ist so. Es ist so. Ich habe auch gesündigt. Ob viel oder wenig, spielt keine Rolle. Spielt gar keine Rolle. Die Sünde kann oft in sehr, sehr nebensächlichen Dingen bestanden haben. Gestern saß vor mir ein Dr. Juhr, Oberregierungsrat, ein hochgebildeter feiner Kerl. Und er sagte, Adolf, ich bin ein armer Tropf. Auf meinem Leben lastet so manches, sag ich so. Dann hat sich herausgestellt, der hat ein solches Leben der Reinheit geführt, vor der Ehe und in der Ehe, wie ich es kaum unter 1000 Fällen zwei- oder dreimal finde. Ein sauberer, feiner Mensch. Und doch wusste er, mein Leben ist nicht in Ordnung. Er hat ein Haus bekommen von Verwandten und da waren früher Zaubereisünden drin getrieben worden. Und irgendwie hat sich das auf sein Leben gelegt, diese finsteren Mächte, über die der sogenannte moderne Mensch lacht. Als ich ein junger Bursche war, von 23 Jahren, habe ich auch darüber gelacht. Ich habe gesagt, das ist ein Täuscher, das gibt es doch nicht. Zauberei, das gibt es bei den Kaffern und bei den Hottentotten, da gibt es Zauberei. Aber bei uns gibt es doch keine Zauberei. Haben die eine Ahnung? Die Horoskope in den Zeitschriften, das Affen- und Dämonengebampel an den Autos, das ist Kontaktnahme mit Finsternismächten. Das ist Zauberei. Man vertraut nicht mit dem lebendigen Gott. Den schwört man ab oder lässt ihn links liegen. Aber man vertraut auf diese Hexe da, die auf ihrem Besen reitet, oder diesen Affen oder diese Puppe, die da hin und her tanzt. Darauf vertraut man. Und das bringt den Menschen unter einen Fluch, unter einen Bann und legt sich mit der Zeit schwer auf sein Leben. Und er weiß gar nicht, wer das kommt. Ich habe manchen Menschen gesagt, sie sehen so traurig und verzweifelt aus. Was ist denn los mit ihrem Leben? Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ob das ein ganz primitiver Analphabet war oder ein hoher Akademiker, spielt gar keine Rolle. Spielt ja gar keine Rolle, dass einer so armselig wie der andere. Das macht keinen Unterschied. Meine Freunde, wir stehen alle von Natur aus im Losgelöstsein von Gott. Ich sage das für die unter uns heute Abend, die noch keine Gewissheit ihres Heils haben, die noch nicht die strahlende, überschwängliche Sicherheit des Wissens haben, meine Sünden sind vergeben, Christus lebt in mir, und wenn ich die dunkle Erde verlasse, darf ich eingehen in die ewige Herrlichkeit. Die das noch nicht wissen, die das noch nicht bis zum Schwören wissen, denen sage ich das. Und die müssen diese Wahrheiten, die ich jetzt sage, durchbuchstabieren, durchsterben. Das ist der Weg. Anders geht's nicht. Die Wahrheit Gottes kann man nur hineinsterben. Die kann man sich nicht gedanklich aneignen. Die kann man auch nicht mit seinem starken Willen und seiner hohen Intelligenz, seiner Kraft und seiner Naturbegabung fassen. Nein, das müssen wir uns als verlorene Sünder von Jesus, dem Heiland der Welt, schenken lassen. Möchte ich allen sagen, die noch nicht den letzten Durchbruch zum Heil und zum Frieden erlebt haben. Wir sind alle Sünder. Es ist kein Unterschied. Kein Unterschied. Ob das ein Lump ist, der im Zuchthaus sitzt. Ich habe euch ja oft schon erzählt von meinen Erlebnissen in Tegel, in Berlin, im Gefängnis und im Zuchthaus. Besonders bei den Lebenslänglichen. Das waren meine dankbarsten Zuhörer. Die haben oft meine rechte Hand mit ihren beiden Händen ergriffen und gesagt, ist das wahr, was Sie da sagen? Ist das wahr? Ja, das muss man mal erlebt haben. Diese Glut, dieses Verlangen, diese Sehnsucht. Diese eingesperrten Leute, die da wissen, ich bin abgeschrieben von der Menschheit, ich bin ein Verbrecher. Und wenn die hören, dass der Mensch, der vom Blut Jesu Christi Gebrauch macht, der sich drunter stellt unter das Kreuz und sagt, Herr, du starbst für mich, die Strafe, die ich verdient habe, hast du auf dich genommen. Das Blut, das geflossen ist, ist nicht für deine Schuld geflossen, für deine Sünde. Du hast ja sündlos, der einzige Sündlose war Jesus, sondern für mich, für dich, für alle. Wenn man das erfahren darf, was das bedeutet, dass ein Mensch das erlebt und dann durchbricht und dann die Freude hat. Meine Freunde, das ist das Größte, was es gibt auf der Welt. Das Größte. Millionen Erden sind direkt dagegen. Gegen dieses Heil, diese Errettung für Zeit und Ewigkeit. Meine Freunde, kein Unterschied, der Hochmütige und der Minderwertige, der Intellektuelle und der Asoziale und ungebildete Mensch. Kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Von uns kann keiner aufstehen und sagen, ich habe nie gesündigt. Kann keiner sagen? Kann keiner sagen. Und wer das sagt, der betrügt sich selbst. Ich fuhr im Hotel Alexandra in Arosa mal runter und da stieg so ein 23-jähriges Mädchen ein. Die nahm teil an dem Tennisturnier, das gerade stattfand. War gerade ein internationales Tennisturnier. Und da sagte ich, wissen Sie, wir gehören ja nicht zu Ihnen, wir sind so ein Verein für uns, wir haben etwas anderes. Ja, sagt sie, das habe ich schon gemerkt. Das haben Sie gemerkt, ja, sagt sie, das habe ich gemerkt. Da sagen Sie mal, wie ist denn mit Ihnen? Wie ist denn mit Ihnen? Sind Sie schon ein Gotteskind geworden? Sind Sie schon Ihre Sünden losgeworden? Oh, sagt sie, Sünden habe ich nie gemacht. Habe noch nie eine Sünde gemacht. Sagt sie, ach, sagt die Fräulein, Sie haben noch nie eine Sünde gemacht. Täuschen Sie sich. Ach, täuschen Sie sich. Da musste ich ja aussteigen, was ab. Aber ich hoffte, noch einmal mit ihr in Kontakt zu kommen, es war nicht möglich. Aber in der anderen Welt werden wir uns mal weiter unterhalten mit dem Fräulein, das noch keine Sünde gemacht hat. Ja. Doch, wir haben alle gesündigt, steht da. Alle. Und erreiche nicht die Doxa, den Glanz, die Würde, die Schönheit, den Frieden, die Freude, das strahlende Glück unseres Gottes. Das erreichen wir nicht. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Geht nicht. Und wenn ein Mensch nun so ehrlich ist und sagt zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe, jawohl, das ist so. Ich verstehe zwar nicht alles und mein Herz rebelliert noch so ein bisschen, aber mein Gewissen sagt mir, jawohl, das stimmt so. Wir leben in einer verlorenen Welt voll Schuld und Schande und Bosheit und Verbrechen, voll Blendwerk und Tingeltangel und Selbstbedrohung und haben einen Ekel vom Leben und stürzen uns wieder hinein in dieses Schwungrad, an dem wir uns festhalten und werden zu Tode geschleudert. Wohlstandswirtschaftswunder oder wie man das Schwungrad nennen will. Meine Freunde, das ist das Erste. Es ist kein Unterschied, wir sind allzumal Sünder, erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. In unserem Herzen bleibt es dunkel und dunkel und leer und wir sind unbefriedigt. Und wenn wir noch so viel Lust, Gewinn aufhäufen, noch so viel Freuden und Vergnügungen mitmachen, sind wir im tiefsten Grund unseres Herzens arme, geschlagene, betrogene Menschen. So, bitte, ist ein Mensch da, der dem widersprechen kann und sagt, nein, 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 ich war immer ein glücklicher Mensch. Einer der glücklichsten Menschen der Welt, das werdet ihr mir zugeben, nach dem äußeren Ablauf, war Johann Wolfgang von Goethe. Und der sagt einmal, ach, ich bin des Treibens müde, was soll all der Schmerz, die Lust? Süße Friede, komm, ach, komm in meine Brust. Er ist unser Friede, Jesus ist unser Friede. Und wenn der in die Brust kommt, dann ist dieses sinnlose, gequälte Leben umgestellt, umgeschaltet, geöffnet, erschlossen für die Herrlichkeit Gottes. Da sagen wir nicht mehr, was soll all der Schmerz, die Lust. Da danken wir für jeden Schmerz und danken für jede Lust. Wir danken ihm für das Prachtgebäude seiner Schöpfung. Und wir danken ihm für das Leid in unserem Leben, weil uns alles zum Besten dient. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, wie sie sich auch anstrengen. Jetzt kommt Nummer 2. Jetzt wird es fesselnd. Vers 24. Und werden umsonst gerecht gemacht oder gerecht gesprochen oder für gerecht erklärt durch seine Gnade, durch den Loskauf, der in Christo Jesu ist. Vers 24. Das Wort umsonst, das heißt nach dem griechischen Urtext, ist juristisch zu fassen zunächst. Das heißt, ohne dass dafür eine Notwendigkeit vorläge. Umsonst heißt ohne Ursache, ohne Grund. Gott hat gar keinen Grund, uns für gerecht zu erklären, durch den Glauben an das Blut Jesu. Gott könnte sagen, geh zugrunde, wenn du nichts von mir wissen willst. Geh unter in Nacht und Trauen und Wahnsinn. Das könnte Gott sagen und kann einem Menschen dahin geben. Ich habe euch schon einige Male erzählt, von dem ergreifenden Bild, das ich sah, als ich an dem Sterbehaus von Friedrich Nietzsche vorbeifuhr. Das war ja ein Hochbegabter. War früher, als ich 16, 17, 18 Jahre alt war ich trunken von der Prosa und besonders von den Gedichten von Nietzsche. Nietzsche war ein Philosoph, hochbegabt und von einem solch brennenden Ehrgeiz erfüllt, dass er sagte, wenn es einen Gott gäbe und ich wäre nicht dieser Gott, das würde mich wahnsinnig machen. Stellt euch das vor. Das ist hybrisch in höchster Potenz. Wenn es einen Gott gäbe und ich wäre nicht dieser Gott, das würde mich wahnsinnig machen. Gott nimmt uns beim Wort und hat auch Nietzsche beim Wort genommen. Nietzsche starb am Wahnsinn, als Wahnsinniger. Seine Schwester hat ihn gepflegt. Ich bin vorbeigefahren an ihrem Haus, die tiefste Ergriffenheit, wo er gestorben ist, gepflegt von seiner Schwester. Meine Freunde, es gibt einen Gott. Unser Gewissen sagt das. Es gibt kein Volk auf der Erde, das nicht an ein Fortleben nach dem Tode glaubt. Nur mit einer Ausnahme, die christlichen Völker, die glauben nichts in ihrer Mehrzahl. Aber die Heiden, wir sehen das an dem, was sie ihren Toten mit ins Grab geben. Körner, Münzen, Pfeile, Messer, Waffen und so weiter. Die glauben, dass sie nach dem Sterben dann über den Styx, über den Totenfluss fahren müssen und dass nach diesem Leben auf Erden, das ja nur ein armseliges Vorspiel ist, dass dann das wahre Leben beginnt, entweder droben im Lichte, wenn man durch Jesus erkauft ist, von Gott, dem Vater, durch das Blut vom Kreuz und hat das angenommen, oder drunten in Nacht und Grauen und Finsternis, wenn man das Licht abgelehnt hat. Das wissen alle Menschen. Nur die sogenannten Christen, die sind zu. Die haben sich für weise gehalten. Und darum sind sie zu Narren geworden. Denn Weisheit des Menschen ist Narrheit bei Gott. Meine Freunde, wir werden umsonst gerechtfertigt. Das heißt, Gott hat gar keinen Grund. Und doch hat er einen Grund. Und doch seine brennende Liebe zu uns. Wir sind ja seine Geschöpfe. Und er hat ein tiefes Verlangen nach uns. Er hat Sehnsucht nach den Herzen, nach den Seelen, nach den Geistern, nach den Menschen, die er geschaffen hat. Nach seinen Geschöpfen hat er Sehnsucht. Gott sehnt sich nach den Geschöpfen seiner Hände. Wir sind an verschiedenen Stellen. Es ist keiner hier, nach dem Gott nicht Sehnsucht hat. Ich habe nie solche ergriffenen Angesichter gesehen. Ich habe nie solche Tränen der Freude gesehen, wie wenn ich einem Mörder im Gefängnis im Zuchthaus sagte, der Jesus hat Sehnsucht nach dir, der will dich haben, der hat dich lieb, der ist für dich gestorben. Und als er rief, es ist vollbracht, hat auch an dich gedacht. Ist das wahr? Ja, das ist wahr. Dankeschön. Ist das wahr? War die Gegenfrage. Ja, war meine Antwort, das ist wahr, so wahr ich vor dir stehe. Und dann habe ich gesehen, wie in Sekunden sich das verfinsterte Angesicht eines Menschen verwandelt und leuchtet. Ich stand vorgestern, ich habe vorhin meinen Brüdern erzählt, im engsten Brudergeist, vorhin stand ich am Sterbebett eines Heiligen. Das war ein Pfarrer in Liebenzell. Der liegt im Sterben. Und dann haben wir besucht, ein Missionar und ich. Und als wir, ich kenne ihn seit 40 Jahren, ein begnadeter Mann, dessen Glaube glaubt, dass Gott ein Retter aller Menschen ist. Und er dafür sehr bekämpft und geschmäht wurde, dass er so einen wundervollen und beglückenden Glauben hat. Ein feiner, begnadeter Mann. Und als wir kamen, waren seine Augen geschlossen. Er lag ganz ruhig und friedlich da. Und da haben wir versucht, ihn wach zu rütteln, aber die Augen blieben zu. Und endlich macht er sie auf, einen Augenblick, und macht sie gleich wieder zu. Und dann macht er sie wieder auf nach ein paar Sekunden, und da erkannte er uns. Robert, Adolf, seid ihr's? Ja, wir sind's, Heinrich. Und dann fassten wir seine Hände, und dann segneten wir ihn und beteten mit ihm, und seine Augen leuchteten. Und dann sangen wir ihm noch ein Lied, so nimm denn meine Hände, und dann, als wir fertig waren, dann macht er die Augen wieder zu. Und öffnete sie dann nicht mehr. Er lebte noch, aber er hatte nicht mehr die Kraft, die Augen offen zu halten. Und da war uns, mir war es so zunächst, als habe das Licht, der Glanz, der vor ihm ausstrahlte, und der nicht nur auf seinem Angesicht lag, als erfülle er den ganzen Raum, sein Sterbezimmer. Und als er seine Augen zumachte, da hatte ich das Gefühl, jetzt wird dieser Glanz, dieses Licht, der oberen Welt eine Anzahlung der zukünftigen Herrlichkeit, in der er vielleicht jetzt schon drin ist. Kann sein, dass er jetzt gestorben ist. Kann sein, dass er nur 14 Tage lebt. Weiß es nicht. Aber als sei der Glanz wieder reserviert, zurückgezogen worden. Und als sei der Raum wieder kalt und tot. Und er lag wieder da. Ich habe das für mich behalten. Und dann, als wir draußen waren, da sagte ich zu meinem Freund und Bruder, du Robert, ich habe das so empfunden. Genau so, sagte er, habe ich es empfunden. Genau so. Oh, das ist etwas Wunderbares. An Sterbebetten, weil die zukünftige Herrlichkeit, die eine Realität ist, weit realer als diese arme, dreckige Welt von Ton und Kot und Dreck und Staub und Trümmer und Steinen, viel größer, viel realer, wenn die hereinbricht durch die Augen eines Sterbenden. Das ist etwas. Da habe ich gesagt, hör mal, wir wären auch schon so weit. Er ist 74, ich bin über 70, mein Freund ist auch in Mitte 60. Ich sagte, du hör mal, wir werden auch mal sterben, da liegen, wenn der Herr nicht bald kommt. Und ich wollte, wir wären auch schon so weit wie der Heinrich, dass wir trunken sind. Trunken sind von dem Glanz der unsichtbaren Welt und in uns waren. Soll dann einer dem wieder reden? Soll dann einer sagen, sowas gibt es nicht? Bitte sag, du dummer Schwätzer, hast du eine Ahnung? Guck mal in die Bibel hinein, schau mal in das Leben von so viel hinein. Dr. Meyer hat mir gesagt, er hat ein Büchlein, das beschreibt das Sterben von 3000 Menschen, von einer gläubigen Diakonisse. Und hat erzählt, wie dieses Sterben nicht medizinisch gesehen, sondern biblisch, göttlich gesehen vor sich geht. Und so sagte ich ihm, du hör mal, du musst mal das Büchlein geben, das interessiert mich brennend. Ja, sagt er, ich suche sein Mal, der hat eine riesige Bibliothek. Also er sucht es mal und gibt mir es mal. Meine Freunde, wer nicht lebt im Blick auf die Tatsache, dass er einmal diese Erde früher oder später verlassen muss, wer so nicht lebt, ist ein Narr. Ich glaube, ich habe das, was ich euch jetzt erzählen muss, schon einmal erzählt. Macht nichts. Hört es zum zweiten Mal. Aber es sind hier Leute, die hören es zum ersten Mal. Und von denen wünsche ich, dass sie aufmerksam mir jetzt zuhören. War vor etwa 4, 5 Jahren. Die Mauer, Berliner Mauer, stand noch nicht. Da hatte ich einen Vortrag in der Hasenheide. Ein großer Saal, manche werden ihn kennen, fast 1200 Menschen. Und da kamen auch eine ganze Reihe von Ostberlinern rüber. Und als ich mich, war mein letzter Vortrag, ich war eine Woche dort, und da kamen dann eine ganze Menge Leute dann nach Schluss des Vortrags auf mich zu und haben mir Grüße mitgegeben und so weiter und Fragen gestellt, eine ganze so 30, 40 Leute. Und da war auch einer, ein kleiner, kugeliger Kerl, ein bisschen verwachsen war er und hatte da oben auf dem Kopf so einen dicken Auswuchs. Und der sagt, Bruder Heller, ich muss dich sprechen. Bruder Heller, du darfst, du musst mich anhören. Du musst mich anhören, ich muss dich sprechen. Und da sagte ich, gut, ich bin erschrocken und war zugleich überzeugt, dass das ist echt bei dem. Ich muss dich sprechen. Da ich komme rauf und habe mir mein Kapüschen genommen, habe ich so ein kleines Zimmerchen, wo ich die Sprechstunden halte, wo ich schon manches erlebt habe, wo schon mancher Sünder zerbrochen ist und hat sein Leben Jesus gegeben. Ja, also ich habe sein Leben, Gott segne euch, ich kann euch jetzt nicht einzeln die Hand geben und kann auch eure Wünsche nicht alle anhören und mitnehmen und erfüllen, ist ja unmöglich. Ich habe jetzt noch eine wichtige Aussprache und habe dann die Leute freundlich weggeschickt. Und er ging mit mir hinein und dann saßen wir beisammen. Da sagte er, Bruder Heller, ich bin ein armer Tropf. Ich bin zwar äußerlich so mitgelaufen, und so in die Versammlung gegangen, habe Lieder gesungen, aber innerlich war ich ein Wüstling. Innerlich war ich beschmutzt und befleckt, habe ein geschlagenes, zertretenes Gewissen. Bruder Herr, du musst mich anhören, höre mich an. Und da hat er sich weinend an mich gelehnt. Da habe ich meinen Arm um ihn gelegt, um seine Schulter, sagt, komm, du darfst mir alles sagen. Und dann hat er angefangen zu reden. Als er fertig war und der Tränen, sagte ich, bereust du das? Ja, bitte. Weißt du, dass Jesus für dich gestorben ist? Ja, das weiß ich. Bist du bereit, jetzt es ihm so zu übergeben, so völlig, dass du nicht mehr daran denken musst und dass auch Gott deiner Sünden nicht mehr gedenkt? So steht es geschrieben. Und habe ihm dann ein paar Gottesworte gesagt. Willst du die fassen? Ja, ich will es fassen. Komm her, mein Lieber. Und habe ich ihm meine Hände aufs Haupt gelegt und habe ihn gesegnet und habe ihn gebetet und er hatte. Und die Tränen des Schmerzes über sein verlorenes, schmutziges, dunkles, gequältes Leben, voll tiefster, brennendster Liebesnot, der arme, buckelige Kerl. Und die Tränen verwandelten sich in Freudetränen. Dann weinte er weiter, aber vor Freude weinte er, dass er es endlich fassen konnte. Und war so glücklich. Und ich habe ihn in die Arme geschlossen und habe ihm den Bruderkuss gegeben. Und habe gesagt, Gott segne dich, mein Lieber. Ach, sagt er, Gott hat mich gesegnet. Ich weiß es jetzt. Ich weiß es jetzt. Vorbei. Es ist alles vorbei. Er gedenkt meiner Sünden nicht mehr. Vergeben sie sind. Ich bin Gottes Kind. Keine Hölle noch Tod für dich mehr. Und ging hinaus, um heimzugehen. Wisst ihr, wie es weitergeht? Du weißt es. Ich fuhr am nächsten Morgen früh, flog ich von Berlin zurück. Nach 2 Tagen bekam ich ein paar Ausschnitte aus Berliner Zeitungen zugeschickt. Und da stand ein Ostberliner namens so und so, ich habe den Namen vergessen, so und so alt, hat eine Versammlung besucht in der Hasenheide und ist dann, als er den Saal verließ, mit schwingendem, freudigen Schritt ist er beim Überqueren der Straße unter einen Lastwagen gekommen und war sofort tot. Ich habe ein paar Zeitungsausschnitte bekommen. Er war sofort tot. Und da wusste ich, warum der Mann es so dringend hatte und mir sagte, du musst mich anhören. Bruder Heller, du musst mich anhören. Schick die anderen Leute weg. Und ich habe es auch gemacht. Das ist ein Erlebnis, eins von vielen, vielen, vielen. Wer gibt dir die Garantie, dass du gesund und lebendig heute Abend in dein Bett kommst? Kannst du nicht wissen? So gut wie dort auf der Hasenheide einer totgefahren wird, so kann auch hier in Weidenau dein Siegen oder dein Kahn oder irgendwo einer totgefahren werden bei dem Wahnsinnsverkehr von heute. Heute lebst du! Heute bekehre dich! Es morgen wird, kann es ändern sich. Und deshalb, meine Lieben, wenn wir spüren, ja, es gibt einen Gott, es muss einen Gott geben. Es ist nicht alles aus dem Nichts entstanden, das ist unmöglich. Es muss eine Weisheit, eine ordnende Hand, es muss ein starker Schöpfer geben. Und das ist auch mein Gott, und mit dem muss ich in Ordnung kommen. Und das geschieht nur durch den Glauben, ich werde es euch gleich erklären, durch den Glauben an das Blut Christi. Wenn dir heute Abend, wer du auch seiest, das Herz dafür geöffnet wird, verschließ es nicht, Sag ja. Und wir anderen, lassen wir uns, die wir gläubig sind, entzünden von diesem Geist, dass wir diese Botschaft an verlorene, dürstende Menschen, die sich da unbefriedigt dürsten, treibe in der Welt, ich mich umher, dass wir denen sagen, Mensch, wofür lebst du denn? Für deine Beatles-Frisur? Und wer heute im Fußball Frankfurt gegen Nürnberg gewonnen hat, ist das dein ganzer Lebensinhalt? Das bisschen Essen und Trinken und Kleidung und Wohnung und so weiter. Ist das dein Lebensinhalt? Es gibt nur einen, der das Leben erfüllt bis in die letzten Tiefen, der die heiligsten, die heißesten Sehnsüchte nach Freude und Frieden völlig stillt. Und das ist Jesus der Herr. Das ist Jesus der Herr, meine Lieben. Dass unser Herz so brennt, unser müde gewordenes, vielleicht eingeschlafenes Herz, so brennt, dass wir es den anderen sagen, mit heiliger Liebe, in Nüchternheit und Klarheit. Denn die Griechen ein Grieche und den Juden ein Jude. Dass wir den einen, den müssen wir natürlich überführen mit ein paar Logismen, mit ein paar logischen, geschichtlichen, philosophischen Sätzen, die dürfen wir benutzen, und den anderen überführen, indem wir bei der Schulter packen und sagen, Mensch, mach dich doch nichts weiß. Du bist ja ein armer Tropf, man sieht ja deinen Augen an. So, je nachdem. Man kann mit allen Menschen nicht gleich reden. Das ist ganz ausgeschlossen. Unmöglich. In der jetzigen Konferenz, die jetzt beginnt, die heute beginnt, da ist unter anderem ein Universitätsprofessor und dann ist noch der Dings da, der Herr von Jungenfeld, Freiherr von Jungenfeld. Ja. Also es sind noch allerhand Leute. Da kann man nicht mit allen gleich reden. Da kann man nicht jeden packen und so geht das nicht. Lassen wir es uns zeigen, wie wir die vielen Menschen, die unbefriedigt dürstend in der Welt sich umhertreiben, wie wir an ihr Herz herankommen und wie wir ihnen sagen können, was sie tun müssen, wie wir ihnen sagen können, wie Gott sie sucht, wie Jesus sie haben will, dass ihr Herz aufgefahren wird. Sie werden umsonst gerechtfertigt. Das Wort umsonst hat aber nach dem griechischen Urtext noch eine zweite Bedeutung. Das heißt erstens, umsonst, ohne Ursache. Wer will denn Gott zwingen, unsere Sünden zu vergeben? Gott ist groß und heilig und dort oben. Und du bist klein und dreckig und da unten. Wer will denn Gott zwingen, dass er sich mit dir Wurm und mit mir Made abgibt? Wir werden so genannt in der Schrift Wurm und Made. Ja. Und die Völker, die werden genannt ein Tropfen am Eimer. Wer will denn einen großen, ehrlichen Gott zwingen? Den zwingt etwas, nämlich seine Liebe. Die Liebe zwingt ihn. Die Liebe Christi drängt mich also, sagt einmal Paulus. Und so ist auch Gott von Liebe Sehnsucht bewegt, nach jedem von uns. Es ist nicht einer in unserer Mitte, nachdem jetzt nicht Jesus seine Hände ausstreckt und sagt, gib mir dein Herz. Hier, der, mein lieber Bruder, der zu Anfang gebetet hat. Und all die anderen, jeder Einzelne, ohne Ausnahme, gib mir dein Herz, gib mir dein Leben. Sag mir deine letzten geheimsten Sehnsüchte. Sag mir deine Ängste. Sag mir deine Belastungen. Sag mir deinen Jammer. Sag mir deine Not. Sag mir dein Herzeleid. Sag mir es, bring mir es. Ich will dir alles in Ordnung bringen. Wir können es nicht. Oh nein, wir verzweifeln daran. Ich habe manches Mal, 1916, im dritten Christjahr, ja, im zweiten Christjahr, 14er, 5., 1. 5. Ja, im zweiten Gerichtsjahr noch, Ende des zweiten Gerichtsjahres, habe ich manches Mal meinen Revolver in der Hand gehabt, meinen 08-Revolver im Ersten Weltkrieg, und habe gesagt, hier, 8 Schuss sind drin, 8 Schuss. Einer genügt, um diesem armen, gequälten, unbefriedigten Leben ein Ende zu machen. 1 Schuss genügt, habe ich oft gesagt. Gott hat mich freundlich bewahrt, wunderbar bewahrt, gesegnet. Und hat ja sein Heim gezeigt, sein Reichtum, seine Herrlichkeit und mich zu einem unaussprechlich glücklichen Menschen gemacht. Jawohl, zeug ich hier. Ihr Kinder Gottes, ist das wahr, was ich hier sage?
Ja.
Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Und das müssen wir den anderen sagen. Die warten darauf. Die warten darauf, dass sie ein lösendes Wort hören.
Ja.
Radio und Fernsehen können sie nicht bieten. Und die Schundliteratur und die Kriminalromane auch nicht. Aber der lebendige Gott, durch sein wunderbares Wort, durch dieses unbekannte Buch, will er uns die ganze Wahrheit sagen. Und durch seinen Sohn, der für uns starb und auferstanden ist und bald wiederkommt, unseren Herrn und Heiland. Wir werden umsonst gerechtfertigt. Eigentlich hat Gott gar keinen Grund, menschlich gesehen, juristisch betrachtet. Und doch, umsonst, das heißt, ohne Geld. Wenn ich in den Laden komme und sagt mir jemand, hört, das nehme ich umsonst. Ja, das kommt ja manchmal vor. Und da haben wir etwas, ohne dass wir einen Kaufpreis zahlen. Kommt her, essen und trinken, ohne Kaufpreis. Milch und Wein, heißt einmal in Jesaja 55. Kommt, umsonst, ihr braucht nichts zu zahlen. Ihr seid ja alles Konkurteure, was wollt ihr denn bezahlen? Ihr habt ja nichts. Wir werden umsonst gerechtfertigt. Aufgrund des Kaufpreises, den Jesus am Kreuz bezahlt hat. Und wer sich darauf verlässt, von ganzem Herzen, ich werde das gleich erklären näher, von ganzem Herzen verlässt, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Sie werden umsonst, ohne Ursache gerecht. Durch Gnade, durch den Loskauf. Steht dann da, in dem nächsten Vers 24. Gnade und Loskauf. Gnade ist die Liebesinbrunst Gottes, der sich aus seiner Höhe, aus seiner Herrlichkeit, voll Sehnsucht herniederneigt auf diese arme, dunkle, gequälte Erde und den jämmerlichsten, den elendesten, den verlorensten, so doof wie der Berliner da mit seinem Bause da oben, sagen wir, und mit seinem verwachsenen Rücken und seiner tiefen Liebesnot. Denn so ein Mann will doch kein Mädchen haben. Die wollen einen eleganten Mann haben, groß und schlank, Reserveoffizier und Mercedes und so weiter. So einen Mann wollen wir haben, junge Rotznasen, nicht wahr? Aber er wollte dann so einen Mann haben. Ja. Hat der Mann sein letzter tiefste Liebesnot gelitten. Und ich sage euch, in manches schwere Sünden gekommen. Meine Freunde, umsonst heißt, durch die Gnade, die im Herzen Gottes ist, und durch den Loskaufpreis, das Wort heißt eigentlich Freilösung, Lytron heißt Lösegeld und Antilytron heißt Gegenzahlung, die Jesus am Kreuz für alle gezahlt hat. Also ich könnte jetzt rumgehen, wie ich schon manchmal gemacht habe, besonders in katholischen Kirchen, rumgehen und sagen, für dich und für dich und für dich und für dich und für dich, Jesus hat einen Preis bezahlt. Bist du bereit, diesen Preis anzuerkennen? Bist du bereit zu sagen, ja, ich bin ein verlorener Sünder und kann mein Leben nicht neu machen. Ich kann mich nicht umstülpen. Ich kann mir nicht Geschehenes ungeschehen machen. Das kann kein Mensch. Wenn du einen tot geschlagen hast, das kannst du nicht. Du kannst tun, was du willst, du kannst ihn nicht lebendig machen. Er ist tot. Du bist ein Mörder. Wer seinen Bruder nicht liebt, das ist ein Totschläger. Wir sind alle Totschläger. Wir haben alle gesündigt. Wir haben alle sämtliche 10 Gebote überdreht. Wenn ich genug Zeit hätte, würde ich euch das beweisen. Ich würde euch alle 10 Gebote vorlesen und würde euch beweisen, dass wir alle, ihr und ich und ihr und alle, die 10 Gebote übertreten haben. Das ist doch kein Ehebrecher. So, wer die Welt mehr liebt als Gott, das ist ein Ehebrecher. Denn Gott will uns haben in einem engen Liebesbund. Und haben wir nicht die Welt mehr geliebt als Gott? Wie viele Damen, wenn ich sie sehe, mit ihrem Hündchen und lassen sich von dem Hündchen da, an jedem Baum bleibt das Hündchen stehen und schnuppert da, das ist ekelhaft. Und die bleiben so aufstehen, was wollen sie machen mit ihrem Hündchen und haben für das Hündchen so viele Worte und so viele Kosenamen. Und für Gott haben sie kein Gebet übrig. Aber für den stinkenden Hund da. Unglaublich. Unglaublich. Ich bringe ein Bild, was ein Kind verstehen kann. Wer irgendetwas mehr liebt, als den großen, lebendigen Gott, der die Liebe ist, der alles geschaffen hat, der alles erlöst hat, der alles zur Herrlichkeit führt durch das Opfer seines Sohnes. Wer etwas mehr liebt als Gott, das ist ein Ehebrecher. Wer ein Weib anzieht, ihren zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Wir sind auch alle Mörder. Wir sind auch alle Götzendiener. Wir sind auch alle Diebe. Wir haben dem lieben Gott wie oft die Zeit gestohlen. Ja. Wir haben den Tag 24 Stunden. Wie viele Minuten von diesen 24 Stunden hast du übrig zum Bibellesen und zum Beten? Wie viel? Wie viel? 3 Minuten? 5 Minuten? 7 Minuten? Es gibt ganz dumme Kerle, die müssen jeden Morgen 2 Stunden der Bibel lesen. Sonst sind sie nicht zufrieden, sonst schreien sie etwas. Schwer auch zu diesem Tun. Zu diesem Glücklichen. Meine Freunde, also noch einmal, umsonst heißt durch Gnade und durch Loskauf. Die Gnade ist das Gefühl im Herzen Gottes, die Zuneigung, die Liebesinsbrunst. Das Wort heißt Charis im Hebräischen und das im Griechischen. Und das bedeutet die Sehnsucht der Liebe, die sich herniederneigt zum Elendesten und den emporhebt aus dem Dreck und als sein Herz nimmt und ihm den Kuss der Liebe gibt. Das ist der Sinn von Charis. Seitdem mir das aufging, seitdem ich das Wort analysiert habe, da habe ich gestaunt, dass es etwas gibt in der Welt, was die Menschen wirklich befriedigt. Nicht Film und Fernsehen, Nicht Essen und Trinken, nicht Kleidung und Wohnen, nicht Mode und Sport, nicht Fressen und Saufen und Umzug. Das nicht. Nein, das macht uns nur unglücklicher und steigert den Ekel und die Reue. Meine Freunde, umsonst durch Gnade und Loskauf, die in Christo Jesu ist. In Christo. Nimm Kontakt mit Jesus. Ruf seinen Namen an. Sage, Herr Jesus, hier bin ich. Nimm mich völlig dir zu eigen. Und du wirst Wunder seines Heils erfahren. Meine Freunde. Aber ich sehe, ich komme nicht mehr zu Römer 4. Das tut mir leid. Ich werde es vielleicht, wenn ich 10 Minuten Zeit habe, morgen früh oder morgen Nachmittag noch anhängen an meinen Dienst. Gott ist gerecht in allen seinen Wegen. Gott ist gerecht, steht geschrieben. Die Gerechtigkeit Gottes. Und kein Mensch kann zu Gott sagen, du bist ungerecht. Ich habe so viele Entbehrungen erduldet. Ich habe so viele Familientragödien durchlitten. Ich habe so viel Tode durchstorben. Und anderen, dann geht er so glatt wie Abend, alles in Hülle und Fülle. Und ich wupse und wähle mich ab und komme auf keinen grünen Zweig und bin ein elender Tropf und bin ein kleines Würstchen. Ich bin nicht so begabt wie andere. Ich habe nicht die Vorbildung wie andere. Ich habe kein Geld. Ich bin nichts und habe nichts und weiß nichts und kann nichts. Oh Gott, ich bin ein totaler Bankrotteur. Glückselig der Mensch, wer sich vom Heiligen Geist davon, was ich eben sagte, überführen lässt. Er sagt, jawohl, es ist so. Ich bin nichts und ich habe nichts und ich kann nichts und ich weiß nichts und ich bin eine Null, ich bin eine Niete. Und solche Nieten, solche Nullen will Gott. Aus denen will er etwas Herrliches machen. In die will er durch seinen Sohn seine ganze Gnade, seine ganze Herrlichkeit, seine ganze Erlösung, seine ganze Freude hineingießen. Auf das meine Freude, sagt Jesus, der Größte, der Herrlichste von allen, dass meine Freude in euch sei. Das will Gott und das kann Gott und das tut Gott. Meine lieben Freunde, diese Dinge, die ich eben andeutete, die alle in Römer 3 stehen, ich habe ja nur wenige Verse genannt, diese Dinge sind wir unseren Mitmenschen schuldig. Wir sind Schuldner. Wir wissen den Weg des Heils. Wie wissen wir, dass wir frohe, glückliche Menschen sind? Aber wir sind die stummen Hunde, aber sagen wir es den anderen nicht. Wir brauchen nicht über sie herzufallen mit Bekehrungstraktaten. Brauchen wir nicht. Aber wenn es sich begibt, dürfen wir ihnen Zeugnis geben. Durch Wort und Werk und alles Wesen dürfen wir Zeugnis geben. Es ist etwas Wunderbares, wenn ein Mensch dich fragt. Sagen Sie mal, ich beobachte Sie seit längerer Zeit. Sie haben so etwas Leuchtendes, so etwas Frohes, so etwas Gelöstes. Und in mir, da ist es so finster. Und daheim, wir haben dauernd Krach miteinander. Und bei Ihnen, da ist es so ganz anders. Was ist denn das? Wenn so Leute sich an uns wenden, das ist wunderbar. Das sind die wertvollsten Augenblicke deines Lebens. Die sind mit Gold und Silber nicht zu bezahlen. Die sind für die Engelwelten von ungeheurer Bedeutung. Denn wir wissen ja, dass die Engel und Geisterwelten uns beobachten und auf uns herabsehen. Wir sind ein Theatron dem Kosmos. Wir sind ein Theater, eine Schaubühne der Welt. Und die unsichtbaren Mächte, die sowohl die Dämonen als auch die Lichtsengel, schauen auf uns herab und wollen etwas sehen von der Herrlichkeit Christi, die in uns leuchtet. Ach ja. Ich sehe wieder meine sterbende jüngste Tochter, sehe ich wieder. Und meine Frau in den letzten 3 Stunden ihres Lebens, wie Gott die Krankheit von ihr nahm und sie leuchtete. Und meine Kinder unter Tränen hier am Telefon sagten, Vater, die Mutter ist wieder wie früher, so strahlend, so leuchtend, so lieb. Vater, welch ein Wunder Gottes. Ja, oder an meinen Freund Heinrich von vorgestern, ja, den Pfarrer Hertel. Meine lieben Freunde, lassen wir es uns zeigen, dass es ein Überführtwerden gibt von unserem Verlorensein. Dass wir umsonst gerechtfertigt werden, ohne dass Gott gezwungen werden könnte von jemandem und ohne dass wir etwas dafür bezahlen müssten. Umsonst. Und durch das Lösegeld von Golgatha. Dein Heil ist längst geschehen. Die Rettung der Welt ist längst vollzogen, als Gott seinen Sohn am Kreuz nahm. Und dann hat er mich aufgeklärt. Ja. Dann habe ich ihn aufgeklärt. Meine Freunde, solche Burschen, aus reden wir nicht drüber. Ich halte ja keine Wahlrede gegen die SPD, so wenig wie gegen die CDU. Ja. Also, ich habe gewählt. Ich habe gewählt. Meine Freunde, noch einmal, ich schließe. Erstens, wir sind also mal Sünder. Bitte, war einer hier aufzustehen und zu sagen, was diese Dame da gesagt hat, diese Engländerin oder was war. Ich habe die Sünde gemacht. Sieh mal da. Ich meine, so blöd ist ja keiner. Kann ja keiner sagen. Zweitens, wir werden umsonst gerechtfertigt. Unsere Sünde wird getilgt. Wir bekommen neues Leben, neue Kräfte, neue Freude. Durch die Tat am Kreuz auf Golgatha. Darauf kommt es an, wie wir uns zu Christus stellen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist Gottes Wort, das gilt. Himmel und Erde werden vergehen. Aber dieses Wort hier, dieses Buch, wird nicht vergehen. Kein Häkchen wird vergehen. Kein Jota. Kein Häkchen wird vergehen, meine Freunde. Und das Dritte ist, dass wir das alles umsonst bekommen und gerechtfertigt werden und loben und danken und preisen können. Und das ist die Botschaft, die wir alle kennen, von der wir leben und die aber immer wieder zu einem heißen Brand in unseren Herzen werden muss. Gott segne euch, meine lieben Freunde, und gebe, dass keiner den Raum verlasse heute Abend, ohne dass in seinem Herzen wenigstens heißt, vielleicht hat der Kerl doch recht. Vielleicht, er hat recht, er hat recht. Also, meine lieben Freunde, Gott möchte euch alle segnen und ausrüsten mit neuer Kraft und neuer Freude, mit neuer Liebe, mit Erwarten des wiederkommenden Herrn, dass wir die Welt in ihren Betrug überwinden und schon jetzt in dieser Welt der Traurigkeit und des Betruges glückselige Menschen sind, zum Lobe Gottes und zu unserem Heile. Amen. Amen. Thank you.